Sie haben jetzt tatsächlich ein bisschen aus der Bahn gefahren. Der Neppdackel ist jetzt der neue Jörgi-Bär.
Da war sicher Photoshop, sage ich mal, im Spiel.
Nein, ganz und gar nicht, ganz und gar nicht.
Na.
Gemeinsam alles Arsch finden, das ist eine Art von Heimat.
Also man suhlt sich im Unglück.
Man suhlt sich gemeinsam im Unglück.
Super.
Dann werden wir eine Sondersendung dazu einlegen.
Servus Thomas. Und servus liebe zuhörende Person. Bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der Kleinen Zeitung, in dem der fantastische Kabarettist Thomas Maurer und meiner einer Thomas Schick von der Kleinen Zeitung jede Woche die wichtigsten Nachrichten der Welt besprechen dürfen. Aber jetzt, es ist kein Freitag, wir beide sind ausgezehrt von mindestens 40 Tage Fastenzeit und unsere geistigen Ressourcen sind aufgebraucht. Da haben wir gesagt, wir brauchen jetzt einfach Unterstützung und deswegen darf ich ein sowas von herzliches Servus an unsere Gästin sagen. Sie ist eine Frau, die hat dafür gesorgt, dass die Süddeutsche Zeitung schon lange vor dem Ibiza-Video auch aus österreichischer Perspektive absolut lesenswert war. Sie ist immer noch mit höchster Expertise unterwegs in ganz Osteuropa, ist als freie Journalistin tätig, weil sie jetzt nicht mehr in diesem, würde ich jetzt mal sagen, Hamsterrad drinnen ist. Und ich freue mich einfach unglaublich, dass sie mit ihrer analytischen Brillanz heute bei uns zu Gast ist und mit uns ein bisschen über die Wien-Wahl reden wird. Herzliches Servus und willkommen, Katrin Kalweit.
Danke, bei der analytischen Brillanz bin ich ja schon ganz gestresst. Ich hoffe, ich kann das einlösen.
Da mache ich mir gar keine Sorgen. Thomas, hast du Sorgen?
Nein, eigentlich nicht.
Ich habe es ja angekündigt, wir möchten ein bisschen tiefer reingehen in die Wien-Wahl. Frau Kalweit, Sie sind ja jetzt noch immer eine von jenen Personen, die da zwar in Wien leben, die mit Wien leben, die in Wien vermutlich auch konsumieren, also nicht nur Umsatzsteuer zahlen, sondern auch noch der eine oder andere Steuer zahlen werden, aber die eben nicht vom Wahlrecht erfasst sind, so wie gut 300.000 erwachsene Menschen in dieser österreichischen Bundeshauptstadt überhaupt. Zipft Sie das eigentlich, österreichisch gesprochen, zipft Sie das richtig an, oder?
Ich muss gestehen, nein. Und diese Antwort wird Sie jetzt überraschen. Politisch, grundsatzpolitisch ist es natürlich eine Katastrophe, wie viele Leute nicht wählen dürfen, wie viele Leute vom Wahlrecht ausgeschlossen sind, die hier teilweise seit wie vielen Jahren auch immer leben. Die Debatte über das Staatsbürgerschaftsrecht, mit dem das ja sozusagen teilweise aufgefangen werden könnte, eine Lockerung desselben, ist ja nicht machbar in Österreich, was ich auch extrem schwierig finde. Was mich persönlich angeht, ist meine Antwort eher sozusagen privat. Ich wusste ziemlich lange, wen ich gewählt hätte. Und jetzt weiß ich es nicht mehr. Insofern bin ich ein kleines bisschen erleichtert.
Ja, aber HC Strache kandidiert doch wieder.
Ja, genau. Ja, ich habe es mir auch lange überlegt, aber danke dann doch nein.
Ich gestehe ja, bin jetzt nicht mehr so regelmäßig in Wien, aber ich nehme überhaupt keinen Wahlkampf wahr. Ich nehme auch im Ideal keinen Wahlkampf wahr. Man nimmt ab und zu ein bisschen was Schräges wahr, zum Beispiel Plakate der Liste Strache, über die wir dann nochmal sprechen werden. Das ist nämlich nicht das DHC, also das Team HC Strache, sondern eine andere Truppe. Aber wenn man jetzt in Wien durch die Straßen, Gassen, über die Plätze schlendert, gibt es da ab und zu mal was, abgesehen vom Würstelstand der FPÖ, wo man Wahlkampf spürt?
Man spürt es ja vor allem deshalb nicht, weil man auch kaum Menschen sieht, die darüber diskutieren. Es gibt keine Stände, an denen Kandidaten stehen. Also ich habe jedenfalls noch keine wahrgenommen.
Ja, am Wochenende auf den Märkten.
Am Wochenende auf den Märkten, das ist richtig. Die gab es natürlich vor der großen Wahl auch. Aber mir fehlt so ein wenig die persönliche Ansprache. Ich müsste sozusagen zu großen Veranstaltungen hingehen. Sozusagen das Laufpublikum wird nicht abgeholt. Und ich halte das immer für ein großes Problem. Häuserwahlkampf ist zwar wahnsinnig ehrenhaft, aber unglaublich schwierig, weil die Leute die Tür nicht mehr aufmachen, weil niemand mehr sprechen will. Ich weiß, dass das wichtig ist und ich weiß auch, dass viele behaupten, es sei sozusagen die Kernaufgabe von Wahlkämpfern. Ich weiß nur nicht, ob die Kraft, die man da hinein investiert, nicht letztlich auch vergeblich ist. Und was die Plakate angeht, wissen wir ja aus der Politikforschung, dass Plakate nicht geklebt werden wegen der Botschaft. Wir können uns jetzt lustig machen über Mut oder Wir für Wien oder Wir retten Wien oder Wien bleibt Wien oder Wien ist Wien oder Wien wird Wien. Letztlich geht es nur darum, gesehen zu werden. Das ist das Einzige, worum es geht. Und das funktioniert ja.
Aber Sie meinen nicht, dass sich jetzt irgendein Grünwähler vor das Plakat von Dominik Knepp gestellt hat und sich überlegt hat, ja, jetzt mache ich aber doch einen inhaltlichen Wandel. Thomas, du zum Beispiel.
Ja, wenn der in so kurzer Zeit so viel annehmen kann, dann kann ich das auch. Sind vielleicht ein dicker Grünwille. Na, also das für alle, die es nicht gesehen haben, Dominik Knepp, der ein eher, wie soll ich sagen, knuffiger Männertyp ist, also ein bisschen ein rundlicher Herr.
Nenn es gemütlich. Er ist ein Genießer vielleicht.
Ja, gemütlich würde ich mit dem Knepp jetzt auch nicht in Verbindung bringen. Aber er schaut auf diesen Plakaten, also da war sicher Photoshop, sage ich mal, im Spiel. Es gab bei der Umstellung Ahnung, der Fernseher von, was war es früher, 8:5 auf 17:9, wenn ich mich richtig bin?
5:4 auf 16:9.
Okay, 17. Ja, knapp vorbei. Und da gab es dann, wenn man ältere Videokassetten in so einem neuen Fernseher abgespielt hat, haben die alle ausgeschaut, als wäre die Schwerkraft aufgehoben und waren sie in die Länge gezogen. Und so wirkt Dominik Knepp auf diesen Plakaten, als hätten wir ihn im falschen Format abgespielt. Aber vielleicht hat er den einen oder anderen übergewichtigen Grünwähler bekehrt.
Auch das, wir reden drüber, gell? Ich weiß noch ein Plakat, Entschuldigung, muss ganz kurz eine Anekdote aus Deutschland erzählen. Ich weiß nicht mehr, welcher Wahlkampf das war. Angela Merkel, wahrscheinlich ihr zweiter Wahlkampf, irgendwie Ende der Nullerjahre. Und da war sie ja doch auch immerhin schon fast 60 und hatte ein Plakat, wo sie keine einzige Falte hatte. Sie war so photoshoppt, dass sie aussah wie 40. Und es war das Thema der Wochen. Und Angela Merkels Plakat und Angela Merkel, jeder sprach noch, vielleicht klappt das ja bei Knepp auch.
Ja, werden wir sehen, wie die. Also sie werden, glaube ich, etwas besser abschneiden als beim letzten Mal, weil sie beim letzten Mal schlecht abgeschnitten, besonders schlecht ja, ja. abgeschnitten haben. Und Dominik Knepp wird es auf Dominik Knepp zurückführen und wir dann vielleicht auf sein Photoshopping.
Ja, Blümel hat es damals auch auf Blümel zurückgeführt, oder?
Ja.
Ja, aber Blümel hat nicht photoshoppen müssen. Da muss man jetzt, also ja. Selten mal Gerechtigkeit für Gernot Blümel, aber der ist schon immer brav selber ins Fitnessstudio gegangen, hat das nicht mehr über Photoshop oder Ozempic gemacht.
Wir reden jetzt über Dominik Knepp und die FPÖ.
Ja, und seine Hunde, die beiden Dackel, ist ihnen die auch schon aufgefallen? Mit denen posiert er recht oft, mit denen auch in der Kronenzeitung. Und der Knepp-Dackel ist jetzt der neue Jörgi-Bär. Also sie waren ja lang Korrespondentin, sie werden sich schon an den Jörgi-Bär noch erinnern können.
Ja,
leider, ja.
Ich erinnere,
klar. Ist bei uns allen irgendwie eingebrannt. Aber ich finde den Dackel lieb einfach, um jetzt irgendwas Positives zu sagen.
Um was Positives zu sagen,
man ja, kann ja auch
was
Positives wir wissen nichts über die politische Einstellung des Dackels. Also wir gehen davon aus, dass Dominik Knepp vielleicht zwei Dissidenten beherbergt.
Außerdem wissen wir, dass Hunde sympathische Tiere sind, dass Menschen davon ausgehen, dass Menschen, die Hunde haben, die besseren sind. Und es soll Politiker geben, die sich Tiere angeschafft haben für den Wahlkampf, Tiere geliehen haben für den Wahlkampf, die sie als die eigenen ausgegeben haben. Alles das ist möglich.
Ja, bei Christian Kern, da müssen wir jetzt mit Thomas aus eigener Erfahrung sagen, der hatte seinen Hund wirklich. Der hat ihn auch zum Podcast zu uns reingebracht. Und weil der Thomas auf dem Tag auch seinen Hund mit hatte oder seinen Leihhund mit hatte, mussten wir dann nach einer Stunde beenden, weil die Hunde mochten sich einfach nicht. Wir hätten natürlich noch 2-3 Stunden länger geredet mit Herrn Kern, aber die Hunde, die waren da das Thema. Also nicht alle Hunde sind positiv gesinnt anderen Hunden gegenüber. Das sollten wir jetzt auch einmal erwähnen.
Ja, das ist wie in der Politik.
Ja. Zwei Parteien, die einander offenbar so positiv gesinnt sind in Wien, dass sie sogar sich den Wahlkampfspruch teilen, das sind ja die Neos und die Grünen. Du wählst nicht nur für dich, haben beide plakatiert. Erstaunlicherweise auch dafür, dass die einen pink sind und die anderen grün, haben sich sogar geschafft, ein bisschen sich in der Farbgebung ihrer Plakate sogar anzunähern, dadurch, dass halt Gelb eine schöne Kontrastfarbe ist innerhalb dieses ganzen Farbspektrums. Und ich muss sagen, ich habe den Satz nicht so sexy, so geil, so unglaublich gefunden, dass ich ihn sogar vom Zwei-Parteien-Comment auf den Wahlplakat hauen hätte müssen. Wie geht's euch da?
Also ich finde es so mittel. Also es ist ein Appell ans gute Menschen. Ich vermute, man soll ja auch an die späteren Generationen, die sozial Schwachen, vielleicht auch die für die Neos, keine Ahnung, die Aktieninhaber oder so mitbedenken. Ja, nett, ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinausschauen, aber jetzt so richtig die Leuchtrakete als Slogan scheint es mir nicht zu sein.
Ich würde widersprechen. Ich finde tatsächlich, dass dieser Satz der einzige ist, der mich sozusagen für eine Sekunde, wenn ich mit dem Fahrrad dran vorbeidüse, an den Plakaten zum Nachdenken bringt. Erstens, weil ich ihn irgendwie grammatikalisch, obwohl er nicht falsch ist, ganz ein bisschen schwierig finde. Aber das ist jetzt eher die Journalistin, die da denkt. Zum Zweiten, genau deswegen, weil ich dann überlege, für wen wähle ich eigentlich? Und das bringt uns ja an den Anfang dieses Podcasts die Frage, wer darf in Wien wählen? Wer ist ausgeschlossen? Alle, die keine europäischen Staatsbürger sind, alle, die keinen Pass haben etc. Und ich habe schon das Gefühl, also wenn ich wählen dürfte, würde ich versuchen, auch für die mitzuwählen, die kein Stimmrecht haben. Und ich finde die Idee zumindest ganz gut.
Mich hat es gerade gerissen. Ich bin eigentlich erstaunt, dass die FPÖ dieses Wählersegment liegen hat lassen. Ob wenn Dominik Knepp für seine Dackel mitwählt, also mich erstaunt, dass es keine FPÖ-Initiative gegen die Hundegacki-Wegräumpflicht gibt. Weil ich glaube, es gibt viele hundehaltende FPÖ-Wähler, die das als unerträgliche Bevormundung empfinden.
Dass also, der Hund nicht einfach irgendwo hinscheißen
genau,
kann?
Entschuldigung, so wie früher.
Also ich kann euch sagen, als Frau, die mit 14 das erste Mal als Touristin in Wien war und dann ja lange Jahre nicht, bevor ich beruflich herzog, ist ein Sackerl für ein Sackerl für das Gackerl einer der beliebtesten Slogans in Deutschland.
Ja, aber nie kopiert, oder?
Nie kopiert, nein, wahrscheinlich, weil man in Deutschland das Wort Sackerl nicht kennt. Wir sagen ja Tüte. Ja.
Meine Güte, nimm die Tüte.
Genau.
Ja. Eine Tüte für die Töle. Naja, das reimt sich nicht, aber wäre zumindest auch mit Umlauten konnotiert. Ja, übrigens die Interpretationen, die ihr beide jetzt abgegeben habt zu dem Spruch, du wählst nicht nur für dich, decken sie ein bisschen mit dem, was Grünen-Chefin und Spitzenkandidatin Judith Büringer gesagt hat. Sie hat auch gesagt, es sind zwei gleiche Slogans zweier sehr unterschiedlichen Parteien. Das zeigt, dass diese Botschaft eine hohe Dringlichkeit hat. Bei der Wahl geht es um die Zukunft der nächsten Generation, um unsere Lebensgrundlagen und um rund ein Drittel Wienerinnen und Wiener, die ihre Stimme nicht abgeben können. Ich meine, man erfordert schon extrem viel Solidarität von den Menschen ein, dass man sagt, wir wählen für die anderen mit, die bei uns jetzt nicht wählen können. Bringt uns dann wieder ein bisschen hin zur FPÖ, die sich heuer erstmals, nachdem er schon die ganze serbische Community bearbeitet hat, jetzt auch noch der türkischen Community angenähert hat, allerdings in einer Art und Weise, damit der, nennen wir es jetzt einmal Bio-Österreicher, wer auch immer oder was auch immer das sein soll, nicht merkt, dass sich die FPÖ der türkischen Community angenähert hat.
Okay, aber was ich jetzt nicht ganz verstehe, ich weiß, es ist ein satirischer Podcast, aber...
Nein, wir haben die Jagoda Marinic gehabt, die hat sich sogar beschwert, dass wir zu ernst reden.
Okay, also ich würde jetzt gerne für eine Minute ernst reden, durchaus, weil die erste Hälfte Ihres Satzes, da klang so ein bisschen Zynismus durch und das finde ich jetzt erstmal tatsächlich falsch, weil die Grundidee stimmt. Und was Thomas gesagt hat, dass wir natürlich, was die Klimakatastrophe angeht, für die nächste Generation wählen, ich wähle für meine Kinder und für meine Enkel, weil ich selber nicht mehr geschafft habe, irgendetwas Vernünftiges dagegen zu tun, das stimmt natürlich in jedem Fall. Was die türkische Community angeht, ist es natürlich höchst absurd, wie die sich da anbiedern. Es ist unfassbar absurd. Bei den Serben wissen wir, die wählen ja tendenziell ganz gern blau. Bei den Türken gibt es auch eine große Community, die Erdogan begeistert ist. Wobei ich nicht weiß, wie hoch der Prozentsatz der Türken ist, die in Österreich wählen dürfen, also die österreichische Staatsbürgerschaft haben. Aber diese Absurdität, Menschen sozusagen einzusammeln, die man vorher im Wesentlichen laut verachtet hat und natürlich heimlich immer noch verachtet, hat schon was Obszönes.
Ja, es ist leider nicht von mir, ich weiß aber nicht mehr, irgendwo im Internet das schöne Meme gesehen, das Iran Brotherhood, finde ich in dem Zusammenhang wirklich sehr
lustig. Wahrscheinlich muss man erklären, was Iran ist.
Iran, wer es nicht kennt, ist ein türkisches Nationalgetränk, kann man sagen, auf Joghurtbasis. Der Rest ist eine Anspielung, die ist nicht erklärbar. Witz, wir wissen nichts, macht einen Witz so verlässlich kaputt, wie man gründlich erklärt.
Gut, aber jedenfalls ist eine Brotherhood keine Sisterhood, weil Frauen spielen ja auch da keine Rolle. Auch das ist in der FPÖ ja auch immer wieder ein unerfreuliches Thema.
Ja, aber nicht nur dort, oder?
Nein, aber das stimmt. Natürlich bei den Koalitionsverhandlungen, die wunderbaren Fotos von lauter den Männern, die da saßen, glaube ich, bis auf Frau Fürst, das war schon sehr unterhaltsam, ja. Aber das wird sich auch, glaube ich, die nächsten Jahre nicht mehr ändern. Ich weiß nicht, die neuen Macho-Politiker auf der ganzen Welt drängen Frauen zunehmend zur Seite. Das gilt ja für Herrn Putin und Herrn Trump auch.
Ja, wir dürfen ja aber jetzt auch nicht in absehbarer Zeit davon ausgehen, dass es eine Wiener Bürgermeisterin geben wird. Und in der Vergangenheit hat es ohnehin noch nie eine gegeben, seit es dieses Amt gab.
Genau.
Na, also würde mich jetzt ein bisschen überraschen, wenn Herr Ludwig da für seine Nachfolge schon ein bisschen bei den sozialistischen Frauen schaut.
Ja. Betrachten wir mal Michael Ludwig. Es gibt ja so ein paar Bürgermeister, die haben immer übers Nationale hinaus Strahlkraft gehabt in den diversen Staaten. Also Deutschland kommen, war es vor 20 Jahren Klaus Wowereit, Großbritannien war Boris Johnson auch nur ein gewisser Hoffnungsträger, als er Londoner Bürgermeister war. Man erinnert sich jetzt irgendwie sehr dunkel daran, aber es gab mal einen Hoffnungsträger Boris Johnson, so als er 2008 in dieses Amt kam. Über Rudy Giuliani und Michael Bloomberg mag ich nichts sagen. Die sind von beiden Seiten sehr ambivalent betrachtet. Wobei, ich glaube, bei Giuliani ist es keine Ambivalenz mehr. Da ist es mittlerweile eine klare Einordnung.
Das Wort, das du suchst, ist, glaube ich, Demenz.
Sehr schön, danke. Wie betrachtet man eigentlich jetzt auch mit Ihrem Blick aus Deutschland, dass Sie sich doch noch ein bisschen bewahrt haben, Michael Ludwig im restdeutschsprachigen Raum? Ist er schon so eine Legende, wie es Helmut Zilk vielleicht einmal war, wie es Michael Häupl vielleicht einmal war, oder ist Michael Ludwig einfach, da gibt es irgendwen in Wien, sofern man überhaupt seinen Namen kennt?
Wenn man mich jetzt sehen würde, dann würde man sehen, dass ich Thomas anschaue und die Augen rolle. Nicht, weil ich Michael Ludwig seltsam finde, sondern weil die Frage insofern seltsam ist, ich glaube, man hat keine Ahnung. Häupl kannte vielleicht der ein oder andere noch, weil er ja auch sehr unterhaltsam war. Michael Ludwig ist ein hochkompetenter und wirklich auch sehr gebildeter Politiker, sehr machtbewusst, aber seine Ausstrahlung nach außen ist null. Und ich bin seit 12 Jahren jetzt in Wien und bin ihm vielleicht 5-mal begegnet. Nun mache ich auch nicht so viel Stadtpolitik, aber er ist niemand, der sozusagen die Öffentlichkeit sucht und der mit seinem Charisma durch den Stadtpark marschiert. Ich wüsste nicht, wie viele Deutsche seinen Namen kennen.
Würde mich auch überraschen, wenn es da ganz viel gäbe. Also da kann man sich eh nur anschließen. Also ich bin dem Ludwig, glaube ich, nur einmal oder zweimal in irgendeiner Weise in einem außer dass ich ihn im Fernsehen gesehen habe, begegnet und habe auch eher überrascht festgestellt, dass der hochkompetent frei reden kann über verschiedene Themen. Also eigentlich sehr viel souveräner ist, als er im Fernsehen wirkt. Entweder ist es eine vorsätzliche Taktik, um unterschätzt zu werden, oder vielleicht auch auf der Theorie aufbauend, dass Bildung gar nicht so gut ankommt in Österreich. Ich weiß es nicht, aber tatsächlich ist das jemand, der in der Öffentlichkeit deutlich uninteressanter wirkt, als er eigentlich
ist. Das kann ich nur unterschreiben. Ich fand ihn auch immer überraschend, also nicht überraschend kompetent, aber überraschend gebildet und ein richtig guter Redner. Aber die dritte These wäre natürlich, vielleicht hat das auch einfach nicht nötig. Ja? Also der ist jetzt bei 40%, glaube ich. Ne? Mhm. Also immer noch im Vergleich zu allen anderen Parteien in diesem Land und in diesen Bundesländern und in den Kommunen ist es eine außerordentliche Zahl für einen Sozialdemokraten. Er braucht zwar mittlerweile einen Koalitionspartner, aber der ist ja nicht gefährdet. Klar, der könnte auch vielleicht 45% haben wollen, aber ob er das einsammelt, indem er sich ins Fernsehen stellt und Schoten erzählt, weiß ich nicht. Er wirkt nach innen, glaube ich, sehr stark und ich kenne viele Leute, die regelrecht ein bisschen Angst vor ihm haben.
Ja, die Wiener SPÖ ist, glaube ich, traditionell ein recht hierarchischer
Und er ist sehr machtbewusst und durchaus auch eitel.
Abmerkertum tendenziell auch relativ drastisch bestraft wird.
Aber das ist ja trotzdem tragisch, oder?
Aber ich kann mich erinnern, ich bin ja noch aufgewachsen mit so bombenfesten, absoluten Mehrheiten in Wien, dass als dann, ich weiß gar nicht mehr, Anfang der 90er war das, glaube ich, als der Peter Mabo dann Kulturstadtrat wurde, also die erste Koalition notwendig wurde, dass ich mir eine Sekunde lang gedacht habe, warum machen die Roten das? Geht ja die Kultur am Nerven dann. Ach so, die haben eine Koalition.
Hast du dich das nicht schon ganz oft in deinem Leben gefragt, wenn Leute nominiert wurden?
Also, ja, auch das. Aber in dem Fall erschien es mir wirklich wie eine merkwürdig, dass die SPÖ an schwarzen Kulturstadtrat. Ich habe mir das eben vorgestellt, vielleicht geht gerne die Kultur am Nerv und sie wollen das auslagern.
Tja, Kultur ist leider, wird nie ernst genug genommen.
Ja, aber ich meine, derzeit können sich die Roten ja auch wieder die Koalitionspartnerinnen und Koalitionspartner aussuchen nach der Wahl und es gibt ja im Grunde doch drei Parteien, die reindrängen, je nachdem, ob es sich ausgehen wird. Man weiß ja nicht, wie tief der Crash für Karl Mara und die ÖVP sein wird. Man weiß auch nicht, wie zerfurcht das ganze Gelände hin zu den Grünen ist, beziehungsweise ob die Neos, ob dessen, dass man jetzt den Spitzenkandidaten in der letzten Phase hat austauschen müssen, überhaupt noch auch irgendwie eine, ja, genug große Relevanz haben werden im Elektorat, dass man es in eine Zweierkoalition schaffen wird können. Habt ihr einen Tipp dazu? Wohin wird die SPÖ hin tendieren? Oder umgekehrt kann man sich auch fragen, wer wird sich am meisten unterbuttern lassen und verbiegen, um irgendwie
in Koalition ich glaube eben, die SPÖ wird handeln wie der mündige Konsument und dort zuschlagen, wo es am billigsten ist.
Und was ist am billigsten?
Das wird man sehen. Also ich glaube, die Neos verstehen, also ich glaube, dass sich die Grünen mit der Oppositionsrolle im Selbstverständnis leichter tun als die Neos, die, glaube ich, sehr dieses Wir wollen mitgestalten irgendwie vor sich hertragen. Ich glaube, es wird auf jeden Fall einen Limbo-Wettbewerb geben.
Es wird einen Limbo-Wettbewerb geben. Ich glaube auch, dass die Neos zum einen mit diesem Ruf, dass Wiederkehr nicht sehr viel erreicht hat in der Bildungspolitik, natürlich sich schwer tun werden. Andererseits sind sie, glaube ich, die Pflegeleichteren oder waren es, weil die Grünen natürlich auch jetzt zeigen müssen, dass sie überhaupt noch existieren, dass sie, nachdem sie auch in der Koalition im Bund nicht zum Zuge gekommen sind mehr, dass sie überhaupt noch Politik gestalten können. Die werden schon ein massives Interesse daran haben, Stadtpolitik zu machen. Außerdem waren ja die Zeiten von Rot-Grün jetzt nicht unfriedlich. friedfertig, um ein seltsames Wort zu bauen. Also es ist zumindest machbar. Und ich nehme auch mal an, dass Ludwig sich vielleicht auch überlegt, dass es ganz sinnvoll sein kann, nicht sozusagen die Koalition aus dem Bund nochmal im Land abzubilden, sondern möglicherweise auch eine Art Kontrastprogramm zu bauen. Wer weiß, für die nächste Wahl.
Ja, ich glaube, der Lobautunnel wäre da sachlich das größte Problem, weil das ist für beide eine Prestigeangelegenheit. Und ich glaube, also insofern tippe ich eher auf Neos, weil ich glaube, Rot-Grün gibt es erst, wenn der baut ist und man sagt, Schwamm drüber.
Bitte.
Ein Koalitionspartner, der es hier nicht finden wird, ist die FPÖ. Das ist zumindest jetzt noch einmal klar, das bleibt in Wien auf Ewigkeiten so.
Na Moment, der Dominik Knepp verspricht schon sichere Pensionen. Also dazu müsste Wiener Bürgermeister werden, weil der ist ja dafür zuständig. Wie man weiß.
Wie man weiß. Aber diese Erzfeindschaft, tut die eigentlich grundsätzlich Österreich gut, dass es dann noch immer eine Stadt gibt, wo es so etwas wie Brandmauer gelebt wird? Ich spreche jetzt natürlich auch die Deutsche an, wo Brandmauer ja in letzter Zeit immer wieder, man hat es paraphrasiert, zum Mauer hin wird, vielleicht auch nur zu einem durchlässigen Zaun oder so.
Also ich bin, auch wenn das viele erstaunen wird, ein großer Fan der Brandmauern, obwohl die in Deutschland ja immer bröckliger werden und auch im Bundestag zuletzt durchbrochen wurde, weil ich glaube, dass die permanente Normalisierung der AfD und auch des BSW im Übrigen in Deutschland eine Katastrophe ist und in Ostdeutschland so schnell vorangeht, dass die auch deshalb überall inzwischen bei 25% Minimum liegen, also im Bund jetzt gerechnet. Und Wien und die FPÖ, das ist für mich, das ist wie Katz und Hund, das kann nicht zusammengehen. Eine Stadt, die liberal ist, die offen ist, die eine große rote Tradition hat, die sowas eben wie eine, wie was 35-40% Ausländerbevölkerung, ausländische Bevölkerung hat, für die wäre das eine Katastrophe. Ich kann das einfach nur so sagen. Und Brandmauern gehören bewahrt, wenn man Rechtsextremisten aus der Politik fernhalten möchte.
Ja, ich meine, es passt insofern zu Wien, als Wien auch eine lange, stolze Tradition des alles grundsätzlich Arschfindens hat. Und das ist ja im Kern auch der Motor, der die FPÖ antreibt.
Ja, das ist wahr, aber gut. Also die Leute wählen wählen sie ja nicht, weil sie alles Arsch finden, weil sie behaupten, es sei alles Arsch, aber sie könnten es besser machen. Das ist das Problem, sie haben selten etwas einer Lösung zugeführt.
Ich glaube, da wird schon ein Lebensgefühl gewählt, weil das weiß man ja auch aus Umfragen, dass FPÖ-Wähler oder in Deutschland auch AfD-Wähler die negativste Weltsicht haben, den pessimistischsten Blick auf die Welt und sich von der Zukunft nichts Gutes erwarten. Ich glaube, das ist schon so ein gemeinsam alles Arsch finden. Das ist eine Art von Heimat auf eine paradoxe Art.
Also man suhlt sich im Unglück gemeinsam.
Man suhlt sich gemeinsam im Unglück.
Super. Da ist natürlich was dran. Die AfD tut das natürlich auch, findet auch alles Arsch, hat aber im Grunde ein sozusagen neoliberales Wirtschaftsprogramm, was allen schaden würde.
Genau,
was allen schaden würde,
ja.
die sie wählen. Das ist ja, gilt ja für die USA und Trump auch. Also sagen wir mal, die Rationalität von einer Stimmabgabe für die FPÖ hat sich mir noch nie entschlossen. Also muss es ein Gefühl sein.
Ja. Völlig irrational. Aus zumindest meiner Perspektive sind ja Wahlplakate, die jetzt in Meidling aufgetaucht sind vor ein paar Wochen. Da gab es oder gibt es nach wie vor eine kandidierende Liste Strache. Wie gesagt, die hat nichts mit dem DHC von Heinz-Christian Strache zu tun, sondern nennt sich tatsächlich Liste Strache. Die haben dann Bilder gestaltet in der Optik von Filmplakaten, wie sie für Louis Drenker oder Leni Riefenstahl seinerzeit einmal gemacht worden sind. Man könnte es auch NS-Ästhetik nennen, wobei ich ein bisschen vorsichtig bin, mit irgendwas immer als NS-Ästhetik oder sowas einzuordnen, aber nachdem es eine Satire Projekt ist, beziehungsweise ein Provokationsprojekt ist, kann man es vermutlich NS-Ästhetik nennen, weil die wollten ja das damit erreichen. Und die Texte waren ja doch sehr konträr zur Optik in dem Ganzen. Man hat dazu aufgefordert, irgendwie vernünftig zu wählen, weil seinerzeit sind die Leute hier in dieses Land gekommen und jetzt muss man auch an die denken, die jetzt hier reinkommen in dieses Land. Wie sehr schaden so eine Projekte, wie sehr es helfen so eine Projekte eigentlich im Nachdenken beim Wählermarkt oder spricht man das sowieso nur so eine spitze Zielgruppe an, dass man sich denkt, ah, schon alles wurscht.
Darf ich mal ganz kurz fragen, Strache hat nicht geklagt?
Doch, er hat so ein bisschen was angekündigt. Er behauptet ja auch, man habe einmal oder das andere Mal über seine eigenen Plakate drüber gelegt. Aber tatsächlich nennt sich diese Liste, die in Meidling für die Bezirkswahl antritt, auch wirklich Liste Strache, ist zugelassen worden im Wahlverzeichnis. Und da gibt es zwei Leute, die kandidieren und die haben da gemacht, ja.
Aber heißt machen das, wir das so etwas. Heißt das THC jetzt immer noch THC?
Die heißt noch immer Team.
Weil es ja doch für den, weiß ich nicht, ob das ein Versuch ist, Cannabiskonsumenten anzulocken, die ja normalerweise nicht unbedingt. Oder, weil ich habe damals schon, als ich das auf die chemische Formel von Alkohol wäre, naheliegender gewesen.
Als ich Strache das erste Mal getroffen habe ich ihn wirklich, und es ist kein Witz, naiv gefragt, ob er Schnupfen habe. weil er so verschnupft klang und ich hatte die falsche Konnotation. Also THC ist eine gute Assoziation, aber auf Ihre Frage, also das Problem ist halt, glaube ich, dass sowas natürlich wahnsinnig verwirrt. Also das kann intellektuell sein, es kann geistreich sein, kann auch spitz sein. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand versteht. Ich würde es wahrscheinlich nicht verstehen. Und Satire, die du absolut nicht verstehst, kann natürlich sozusagen zurückfeuern auf die Urheber. Finde ich ein bisschen schwierig. Strache selber macht es wahrscheinlich ja ohnehin, weil er irgendeine Form von Wahlkampfkostenerstattung erhofft und pleite ist, wie ich immer wieder lese, wohl kaum, weil er hofft, dass er über mehr als 2% kommt. Aber Satire sozusagen mit faschistischer Ästhetik zu machen, finde ich grundsätzlich wahnsinnig schwierig.
Und ich bezweifle auch, dass die Reichweite sehr groß ist, weil, obwohl ich in Wien lebe, jetzt nicht direkt in Meidling, aber es ist auch Meidling ist mir nicht fremd, ich habe von dir erfahren, dass es das gibt. Also ich hätte das vorher nicht mitgekriegt.
Ja, mir hat jemand das Bild geschickt, so wie ich überhaupt erst erfahren. Also wir sind dann auch erst der Geschichte auf die Spur gegangen am vergangenen Wochenende.
Aber werden wir mal schauen, wenn die Liste Strache in Meidling den Bezirksvorsteher genau stellt, aufgrund einer falsch verstandenen Satire, dann werden wir eine Sondersendung dazu einlegen.
Ja, das wäre definitiv notwendig. Andres, zumindest eine Phase mal satirisch gewesenes Projekt tritt ja nicht mehr bei der Wienwahl an. Die Bierpartei.
Ja.
Ich glaube, Sie vermissen sie schon, merke ich jetzt an Ihrem Blickverkehr.
Also er war wirklich ein netter Kerl. Ich mochte ihn gut leiden. Ich habe das ein oder andere Bier mit ihm getrunken und Dominik Vlatzny und er ist ausgesprochen sympathisch. Er hätte wirklich kein Politiker sein sollen oder es versuchen zu werden, weil sowohl das Projekt als auch, glaube ich, die Ideen, die dahinter standen von der Finanzierung über das Fehlen eines intellektuellen Unterbaus haben das Ganze doch tatsächlich zu einem wolkigen Versuch gemacht, Politik zu machen. Also ich glaube, er ist als Musiker besser.
Das war jetzt aber hart zerlegt, muss ich schon sagen.
Ja, aber dass dann irgendwie, dass die Bierliste ein bisschen wie ein Geschenkpaket war, das aus Geschenkverpackung besteht und dass du Schicht um Schicht aufmachst und am Schluss hast du einen Haufen zerknülltes Geschenkpapier und keinen Inhalt, das würde ich so auch sehen.
Ja. Es gibt ja in Deutschland ein, zwei tatsächlich ganz erfolgreiche Satireprojekte, die Partei zum Beispiel vom Sonneborn, ehemaliger Titanic-Redakteur, die haben, nun sitzen jetzt im Europaparlament, weil es da keine 5%-Hürde gibt, aber was die machen ist, die haben jetzt kein allgemeines Riesenprogramm, aber die legen den Finger in einzelne Wunden für einzelne politische Projekte, was Demokratie, Wählerbeteiligung, Bürger, also Basisdemokratie etc. angeht und fokussieren sich auf etwas, was sie können und wovon sie was wissen. Und das finde ich dann schon wieder ganz vernünftig. Aber dazu musst du dich halt bescheiden.
Ja, das war definitiv nicht die Stärke von Dominik Vlasny. Da haben Sie völlig recht. Teile ja die Kritik, muss ich gestehen. Blicken wir von Wien ausgehend noch ein bisschen in den Punkt hinein, der ja auch lang Teil Ihres Beobachtungsfeldes war, Frau Karrert. Wir haben jetzt erstmals eine Dreierkoalition in Österreich auf bundespolitischer Ebene. Man fremdelt noch ein bisschen mit ihr. Es ist jetzt noch irgendwie so die Atmosphäre, wo man sich gegenseitig lieb hat. Man würde sagen, weiß jetzt noch nicht genau, wo gibt es da tatsächlich Bruchstellen oder ist vielleicht dieses Reformprojekt, dieser Schuldenberg so groß, dass man sich tatsächlich zueinander finden muss, um überhaupt einmal irgendwie die nächsten Monate und Jahre einigermaßen über die Runden zu bekommen. Aber wie ist denn Ihr Blick da auf die ersten Wochen dieser Dreierkoalition? Könnte da in Österreich wirklich ein bisschen eine neue Art des Regierens stattfinden? Und es wird gar nicht zurückführen in all das, was ich jetzt mal so unterstellt habe, in Bruchlinien dergleichen mehr. Oder wird das in ein paar Wochen, Monaten dann wieder in den alten Reformstau reingehen, in die alten offenen Wunden, werden die wieder aufbrechen und dann stehen wir wieder im Grunde vor der gleichen Malaise, wie wir sie über Jahrzehnte beinahe schon hatten.
Aber sind wir denn jetzt aus dem Reformstau raus in den ersten Wochen, dass wir wieder hinein zurückfallen können?
Ganz und gar nicht.
Weil ich meine, die Mechanismen, das finde ich schon komplett irre. 4,7% Defizit, 400 Milliarden Schulden und ich habe jetzt noch nicht das große Entsetzen zum Beispiel bei der ÖVP gehört, die gesagt hat, oh Gott, was haben wir da angerichtet und was hat Herr Brunner uns da hinterlassen und wir müssen jetzt einen Offenbarungseid leisten und wir müssen alle wahnsinnig viel dafür arbeiten, dass das jetzt besser wird und wir öffnen uns jetzt doch möglicherweise für eine Vermögensteuer oder irgendeine andere Form der Budgetsanierung, die ihren Namen verdient. Das habe ich alles noch nicht gehört. Die SPÖ ist natürlich fein raus. Da warte ich noch drauf, dass es einen echten Versuch gibt, sich mit diesem Problem auseinanderzusetzen, genauso wie mit der Migrationspolitik, von der ich überzeugt bin, das kann man zurzeit ja auch in Deutschland sehen, dass alleine das permanente Thematisieren von Migrationsproblematik die Rechten, die Rechtsextremen in Deutschland überhaupt so groß gemacht hat, wie sie zurzeit groß sind. Also jetzt müsste ich ganz ernst werden. Ich glaube, dass da auch viele Interessen von außen mitspielen. Es gibt zurzeit ja in Deutschland die ersten Hinweise, und es sind jetzt keine Verschwörungstheorien, sondern tatsächlich seriöse Hinweise darauf, dass die 4 Attentate vor der Bundestagswahl möglicherweise in der einen oder anderen Form in Russland mitgedacht wurden. Also das ist, klingt noch alles ziemlich weit weg, aber das ZDF hat da Beweise gefunden. Und ich will nur sagen, ich würde mir so sehr wünschen, dass die Themen, die für unsere Zukunft wesentlich sind, zum Beispiel Klimapolitik, zum Beispiel eine Föderalismusreform, zum Beispiel auch natürlich die Neutralitätsdebatte, die ja null stattfindet in diesem Land, was ich für ein großes Versagen, ein politisches Versagen halte, dass das nicht mal versucht wird. Alle diese Themen sind nicht angegangen worden, werden nicht angegangen, werden wahrscheinlich auch in Zukunft nicht angegangen. Und deshalb ist dieses Land, ja, für Reformen aus meiner Warte immer noch mittelfristig verloren.
Eigentlich nicht mein Rollenprofil, aber ich sehe es momentan noch auf Widerruf ein bisschen positiver, weil ich den Eindruck habe, dass abgesehen von den eben unglaublich vielen ganz drängenden Problemen, Budgetdefizit und Schulden und Strukturdings und eben, ja, wir müssten uns in irgendeiner Weise an dieser europäischen notwendig gewordenen Aufrüstung beteiligen. Aber ich glaube, dass die Konstellation der Parteien zueinander erstmals wieder ein bisschen Anlass zur Hoffnung gibt, weil ich glaube, dass ein bisschen durchgesickert ist, dass das der letzte Versuch ist. Also letztlich das, was der Kern und der Mitterlehner damals über ihre Parteien hinweg beschlossen haben, dass man konstruktiv arbeitet, damit man irgendwas herzagen kann, warum es eine große Koalition gibt, dass man das jetzt nachholt. Also das ist ja damals von den Kurzisten gesprengt worden. Aber ja, klar, gerade auf der ÖVP-Seite von einer christlichen Partei würde ich mir nach dem Finanzminister Brunner ein durch meine Schuld, durch meine große Schuld eigentlich erwarten. Aber dass dieser Teufelskreis vielleicht oder dieser Fluch nicht mehr gültig ist, den der Schüssel seiner Partei auferlegt hat, als er empörenderweise gegen den Gusenbauer verloren hat, weil die ÖVP wirklich immer Opposition in der Regierung war und der Kernanliegen war, dass die Sozis keinen Erfolg haben dürfen und dass man sich damit selbst total mit beschädigt hat, scheint sich mittlerweile sogar in der doch recht lernresistenten Bundes-ÖVP durchgeredet zu haben.
Du hast recht und trotzdem würde ich an einem Punkt widersprechen. Ich glaube, dass das, was positiv zu bewerten ist, nach meinem Eindruck tatsächlich erstaunlicherweise, wenn man sieht, wie die ÖVP gegen Babler geschossen hat, sowas wie eine sozusagen menschliche Verständigungsebene ist. Die können offenbar miteinander sprechen und die hassen sich nicht. Wenn sie zu Hause am Mittagstisch sitzen, sagen sie nicht zu ihren Frauen, wenn ich den Typ noch einmal sehe, falle ich tot um. Das scheint so zu sein. Das liegt, glaube ich, auch ein wenig an Stocker, der ja auch mit erstaunlich vielen Vorschusslorbeeren ausgestattet wurde in den letzten Wochen von Leuten, die ihn früher nicht leiden konnten. Der aber zumindest anders als Nehammer so eine gewisse so anwaltliche Unaufgeregtheit in die Dinge bringt. Und Babler, der sich nun doch ja erstaunlicherweise in seiner Partei durchgesetzt und in Maßen gefestigt hat. So, das heißt also, was wir hier haben, ist sozusagen, ist kein Kindergarten mehr, ist auch kein Racheprojekt mehr, wie es Schwarz-Rot auch immer war, sondern ist tatsächlich der Versuch, was Konstruktives zu machen. Also soweit gehe ich mit. Die Frage ist nur, was machen wir dann, wenn es konstruktiv ist? Und wo können die SPÖ und die ÖVP ihre Stammklientel hinter sich lassen, die eben zum Beispiel beim Thema Klimakatastrophe, und da muss ich immer wieder darauf zurückkommen, weil das eines unserer Lebensthemen ist und sein wird, alle total wenig Bewegungsspielraum haben. Siehe Lobautunnel und SPÖ, womit wir wieder in Wien sind. Das ist doch irre. Und ich verstehe, das ist für mich eine der größten Absurditäten meines politischen Umfeldes und auch meiner eigenen Intellektualität. Ich verstehe nicht, wie man dieses Thema so ausblenden kann, wie es ja auch in Deutschland und insgesamt ausgeblendet wird und sogar zerstört wird, wie in den USA. Und mir haben viele Leser in diesem Land vor allem immer wieder vorgeworfen, ich sei ja sowieso Kommunistin, weil ich so grün sei. Aber ich kann es nur wiederholen, das ist ein Schicksalsfehler.
Ja, das ist das Erstaunliche, was ich mich auch seit Jahrzehnten frage, dass irgendwie wir dorthin gekommen sind, dass man die Naturgesetze als verhandelbar betrachtet, aber vor allem eine neoliberal, ich weiß, das ist nicht der präzise Ausdruck, aber halt diese Form der kapitalistischen Wirtschaft für naturgesetzlich. Also es ist eigentlich vollkommen, wir sagen mal, über Wirtschaft könnte man verhandeln und über Organisationsformen von Arbeit, aber über Physik und Biologie nicht. Und die Wahrnehmung ist genau umgekehrt.
Genau. Wie Herr Nehammer doch in seiner wunderbaren Österreich-Rede vor 2 Jahren in diesem Hochhaus sagte, er will mehr Pendler und mehr Auto und der Rest findet sich mit Innovation. Da warte ich noch drauf.
Ja, nein, ich glaube, die Kernfusion. Ich glaube, am März setzt ganz stark
ganz auf
die
stark
Kernfusion.
Auf ja,
die Kernfusion ist, dann kann man endlich die Windräder wieder abreißen.
Ja, stimmt. Das wollen Sie ja auch. Das will ja Frau Weidel auch. Aber Merz will jetzt ja auch die Atomkraftwerke wieder anschalten. Und ich weiß nicht, was. Es ist irre.
Ja, manchmal. Ich bin nicht sehr gewalttätig, aber manchmal habe ich doch den Wunsch, gewissen Datenlenkern nur so als Mahnung mit der flachen Hand gegen die Stirn zu schlagen. Nicht in Verletzungsabsichten.
Ja, meistens ist es ja der Kopf, der die Tiefplatte
trifft. Der sogenannte Hirndollar ist es, der viel zu selten zum Einsatz kommt.
Wir haben darüber gesprochen, dass Naturgesetze eigentlich nicht verhandelbar sind. Umgekehrt hat man in Österreich auch ganz oft den Eindruck, Lehrerrecht und Bildungsstrukturen sind nicht verhandelbar. Sprechen wir noch ganz kurz über die NEOS auf Bundesebene. Ein bisschen tut mir Christoph Wiederkehr leid, weil er hat sich jetzt in Wien da nicht schon wirklich durchsetzen können in diesen ganzen Bildungsstrukturen, hat zwar ein schönes Buch darüber geschrieben, viel mehr ist aber dann auch nicht vorhanden gewesen. Jetzt probiert er auf bundespolitischer Ebene das einmal zu machen. Ich habe ehrlicherweise wenig Hoffnung, dass in diesem Moloch-Bildungsministerium wirklich was weitergehen wird können. Und das macht mir eigentlich als Vater von sehr kleinen Kindern dann auch wieder viel Gedanken, weil ehrlicherweise bis die Reformen, so sie jemals angegangen werden oder so sie zeitnah angegangen werden, greifen, sind meine Kinder wahrscheinlich auch schon aus dem Pflichtschulalter draußen. Aber auch pro futuro, wir haben ein Thema, auch wenn man es jetzt nicht auf Migration alleine schieben kann, aber trotzdem, wir haben mit diesen Kindern, die in die Schule kommen, nicht ausreichend Deutsch sprechen, einfach ein Thema. Die fehlen uns dann auch später mal im Erwerbsleben, in einem höherrangigen Erwerbsleben, nenne ich es jetzt mal. Die wird Wiederkehr was schaffen? Wird die Regierung auch dieses Riesenthema angehen können? Wie sind da die Signale, die Sie hier beobachten?
Ich muss ganz kurz ausholen und stopp mich, wenn ich zu lange rede.
Wir haben Zeit. Nein, nein.
Diese Bildungsstrukturen, die hier herrschen, die ja auch in Deutschland herrschen, also dieses gegliederte Schulsystem, die zwar immerhin etwas leichter geworden, aber doch immer noch Schwelle im Wechsel zwischen den einzelnen Schulformen, das sozusagen Verklappen, das ist ein ganz schreckliches Wort von Schülern, die lästig sind, schwierig sind oder zu viel Arbeit machen, in Pflichtschulen in Deutschland, ja sogar in das, was man früher Sonderschulen nannte, ist sowieso ein grundsätzlicher Wahnsinn. Mein Bruder, der lernbehindert war, ist auf eine deutsche Gesamtschule gegangen, eine der ersten, die überhaupt in Niedersachsen gegründet wurden, der hat auf diese Weise mit unglaublich viel Unterstützung sein Fachabitur geschafft. Das war damals der Wahnsinn. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in diesem gegliederten Schulsystem mit all seinen Rigiditäten überhaupt möglich ist. Insofern bin ich ein großer Fan der Gesamtschule, zumal das zum Beispiel in den Ländern, in denen ich gearbeitet habe, auch Großbritannien einfach üblich ist. Das war sozusagen meine Vorrede. Meine Hauptrede ist, ich glaube, dass das, was zurzeit nötig ist, und wir sehen ja, die Hälfte aller Schüler in der Pflichtschule sind sogenannte Außerordentliche, habe ich gelernt, die dem Unterricht nicht auf Deutsch folgen können, die auch zu Hause oft kein Deutsch sprechen, die aber teilweise Deutschförderunterricht im Kindergarten hatten und das trotzdem nicht gut genug können, um das sozusagen in der Schule weiter mitzutragen. Dann haben wir den Familiennachzug, wir haben die gesamte Migrationsproblematik, wo natürlich auch einfach zunehmend mehr Schüler in Schulen gekippt werden, geschickt werden, die kein Personal haben. Worauf ich hinaus will, ist, das ist ja erstmal kein Strukturproblem, sondern auch ein Finanzproblem, weil ich erinnere, wir haben wahrscheinlich viele von unseren Favoriten gesehen, ja? Da beginnt den Film von der Brotbäckermann an dieser Brennpunktschule. Da beginnt das Schuljahr damit, dass die Lehrer mit dem Direktor zusammensitzen und er sagt so sinngemäß, ich fasse zusammen, also Schulsozialarbeiterin haben wir nicht, Deutsch zusätzliche Fachkräfte haben wir nicht, wir müssen irgendwie zurechtkommen, schauen wir mal. Dann kommen die halt irgendwie zurecht und jetzt sind wir wieder beim Budgetdefizit. Natürlich kostet es wahnsinnig viel Geld zu sagen, wir brauchen in jeder Klasse eine zusätzliche Deutschförderkraft. Das müssen ja keine Deutschlehrer sein, aber Deutsch zweite Fremdsprache oder Freiwillige, die mit den Kindern arbeiten, was auch immer. Und das kostet Geld und es muss gewollt sein. Und dazu muss ich aber nicht das Rad neu erfinden. Ich muss es tun. Nur wo das Geld herkommen soll, angesichts der Finanzmisere, ist mir ein Rätsel. Und dann klagen wir über höhere Kriminalität, dann klagen wir über die Zahl derer, die aus der Schule ohne Abschluss rausgehen, die ja explodiert, gerade junge Männer, die explodiert, die dann auf dem Arbeitsmarkt eigentlich nicht mehr zur Verfügung stehen. Das ist natürlich ein tödlicher Kreislauf.
Ja, das ist wie bei Film oder wie bei der Umweltgeschichte. Natürlich ist es viel teurer, nichts zu machen, aber im Augenblick ist der Fokus auf, wir haben kein Geld. Und damit, ja, dass es absehbar, also wahrscheinlich müsste man trotzdem, es gibt Bereiche, da muss man jetzt Geld ausgeben. Und wo man sparen kann, Sicher ist der Föderalismus. Das wird man sehen, ob das in irgendeiner Weise geht, weil das ist natürlich dieses Provinzfürstentum ist auch die Machtbasis vor allem der ÖVP lange gewesen. Und das gibt man halt nicht auf, gern, auch wenn es vernünftig wäre.
Genau. Der Trump macht das in den USA so, dass er das Bildungsministerium gleich ganz abschafft, Bücher verbietet, Diversity streicht. So kann man es auch machen, dann macht man sich's einfach. Hier ist es leider etwas komplizierter.
Ja, wobei der Föderalismus, da muss ich jetzt dem Thomas ganz kurz widersprechen, Föderalismus bringt ab und zu auch ganz tolles Einsparpotenzial hervor. Letzte Woche hat der burgenländische Landtag den Vorschlag gemacht und ich muss jetzt ein bisschen ausholen, weil es wird komplex. Wenn ein Politiker einer Partei eine rechtskräftige Anklage bicken hat, also wir reden jetzt von der Ebene Landesregierungsmitglied, Landtagspräsident, Landtagsabgeordneter, also hoher Mandatsträger. Wenn also jemand aus einer Partei eine rechtskräftige Anklage bicken hat, dann und kein Rücktritt von dieser Person erfolgt, dann streicht man dem Club die Parteienförderung. Das kam aus dem Burgenland, ist natürlich föderalistisch gedacht. Vermutlich blickt man da ein bisschen in Richtung FPÖ, weil, naja, das eine oder andere Mal sind halt die dann doch damit konfrontiert, dass man eine, sagen wir mal, Anklage haben könnte. Umgekehrt kann man sich natürlich auch so eigener Gefolgsleute, die ja nicht folgen, relativ leicht entledigen, weil man sagt, du bist zwar Genosse, aber du hast eine Anklage picken, du musst raus aus dem Club, ansonsten verlieren wir die Förderung. Das ist ein schönes Druckmittel, das man machen könnte. Aber zumindest da muss man sagen, kreativer Einfall, der kam aus den Bundesländern, könnte man streuen, oder?
Wird nicht das Budget sanieren, aber kann man drüber nachdenken.
Ist, wie
ist, um auf den Wiener Wahlkampf zurückzukommen, bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob gegen Karl Mahrer nur ermittelt wird oder ob die Anklage ist. Schon, die Anklage ist schon da, oder?
Natürlich, der wird einen Prozess haben. Zeit, so gesehen könnte man, wenn er nicht zurücktritt, eben der Wiener ÖVP ein bisschen was runterstutzen. Und auch wenn die jetzt nicht das brachial tolle Wahlergebnis eines Gernot Blümel einfahren werden, sondern vermutlich halbiert werden, ein bisschen was wäre auch schon eingespart, oder?
Das ist super. Andererseits fürchte ich, umgekehrt wird auch ein Schuh draus, wenn ich jetzt in die Steiermark schaue. Man kann zwar möglicherweise damit Geld sparen, aber da sind die Leute gewählt worden, möglicherweise, weil sie Anklagen am Hals hatten. Also das hat ja der FPÖ in Steiermark kein Problem gebracht, dass sie diesen Spendenskandal in Graz hatten, in den bis hoch zum Landesparteivorsitzenden alle involviert sind. Es ist faszinierend, dass es den Leuten komplett wurschtomat ist. Und damit möchte ich auch wieder zu Strache zurückkommen. Ich erinnere mich noch, dass hier ja eigentlich seit was, 3 Jahren, 4 Jahren jetzt in diesem Spesenskandal ermittelt wird, in dem es, wenn ich mich nicht täusche, auch immer noch keine Anklage gibt.
Erstaunlicherweise, ja.
Ja, erstaunlicherweise. Es gibt Leute, die sagen, man findet nichts. Ich höre, man hat ganz viel gefunden. Wo bleibt das?
Und ja. Warum bleibt das dort, wo es ist?
Das ist eine gute Frage. Aber weil die Frau Kalbert jetzt schon die Steiermark angesprochen hat, Thomas, ich habe dir die Nachricht hier gar nicht geschickt, weil ich wollte dich nicht mit allen Dingen belasten, die so ab und zu in mein Leben reinfloten. Aber das ist jetzt schon eine Nachricht und die Frau Kalbert wird es vielleicht auch freuen. Es gibt in Österreich einen Mann, den kennen Menschen vom Trash-TV. Er ist dort aufgetreten, gelegentlich und immer wiederkehrend beim Herrn Fellner. Das ist der ehemalige PZÖ-Chef Gerald Gross. Mhm. Übrigens auch ein Geburtshelfer dieses Podcasts, weil jene, die sich erinnern werden, der hat mal als Bundespräsident kandidiert und ich hatte so einen Frust schon im Vorfeld des Abends des Bundespräsidentschaftswahlkampfs, dass ich den Thomas Maurer angerufen habe und gesagt habe, Herr Maurer, ich würde ja gern mit Ihnen an dem Abend reden, weil die Typen, die ich ernsthaft interviewen muss, die gehen mal, naja.
Stimmt, ja, eigentlich, Gerald Gross war die Hebamme unseres Podcasts.
Ja, der soll jetzt Grazer FPÖ-Chef werden. Also na, Chef jener
na,
FPÖ.
Na, jo.
Na.
Ja, groß.
Groß ist
groß, groß ist groß.
Ja.
Wahnsinn.
Es gibt das ernsthafte Gerücht und Mario Kunasek freut sich ja bis zu einem gewissen Grad, vielleicht der steirische Landeshauptmann, jetzt Gerald Gross im Team zu haben, weil als Landeshauptmann kannst du natürlich nicht mehr immer in die unterste Schublade greifen. Und
Leute, das ist das Erste in diesem Land, dass sie alle seit 20 Jahren permanent gerecycelt werden. Wo holt man die immer alle her? Immer aus der alten Kiste wieder die neuen Leute nach vorne. Du hast das Gefühl, es ist wie bei so einem Zirkus, wo immer die, oder bei einem Karussell, ja, wo immer die Pferde, dieselben Pferde nach 3, 4, 5 Jahren wieder an dir vorbeifahren.
Robert Lunga hätte ja auch Zeit. Das wundert mich auch, dass der das.
Und Petzner noch.
Den ja,
noch
genau. Einen.
Ja, Dancing Stars hat Petzner schon durch. Ich glaube. Mhm.
Dschungelcamp auch schon?
Kommt noch. Aber nein, ich glaube, dazu ist er zu wenig bekannt in Deutschland.
Aber ich glaube, wir bringen ihn gerade auf Ideen, beziehungsweise ja, es gibt dann so ein Forsthaus Rampensau, heißt die Sendung, das österreichische Dschungelcamp, da gibt es ja auf der Choralm zwischen der Steiermark und der Kärnten irgendwo so eine Hütte, da werden Reality-TV-Stars, also niemand, den jetzt irgendwer wirklich kennen muss in Wahrheit, hingebracht. Dann wird dort so scripted Drama gemacht und so. Da könnte man den Stefan Betzner eigentlich relativ gut darin vorstellen, ja.
Ich finde das super. Mein Mann macht Fernsehen, der erzählt mir immer von irgendwelchen C-Promis, die er in seinen Sendungen hat. Dann sage ich immer, wer sind C-Promis? Muss ich die kennen? Dann sagt er Namen, die habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gehört, gelten aber als Promis. Da könnte man die doch noch mit einreihen.
Ja, und wenn sonst nicht, wären sie halt irgendwo noch Stadtparteichef der FPÖ.
Ja.
Ja, aber das Gag. Das hätte man nicht mit einer kleineren Stadt anfangen beim Großen.
Manche Sachen sind so absurd, dass man sie nicht glaubt. Aber die FPÖ, kann man auch andererseits sagen, muss ein Personalproblem haben, wenn es so endet. Jetzt kennt Herr Grasser vielleicht noch mit Fußfessel? Könnte ja auch noch. Obwohl, der ist ja dann nicht mehr der FPÖ.
Der ist ja ein Verräter. Der ist ja übergelaufen. Genau. Aber es gab doch bei der Steiermark, irgendwo gibt es in einem kleinen Ort jetzt den ersten FPÖ-Bürgermeister. Von dem gibt es ein wahnsinnig schönes Amtsfoto, weil es schaut aus, als hätten sie ganz schnell aus dem Wirtensaal. Und er hat sich erstmals seit Jahrzehnten eine Krawatte gebunden und es ist einfach ein ich kann, wir können das Bild jetzt leider, ich hab's am Handy, oh ja, warte mal, schau mal. Vielleicht ist es,
schade, dass Dykes nicht mehr zeichnet.
Das ist richtig, weil den hätte er, der wäre ihm von selbst aus der Feder geraten.
Wo sind die nächsten Wahlen eigentlich? Wir haben jetzt so viel durch dieses Jahr, was kommt jetzt?
Ich glaube, dann ist eine Zeit der Ruhe.
Gell? Das heißt, wir haben jetzt mal ein, zwei Jahre nicht diese permanente Hektik mit Landtagswahlen?
Auch das wäre natürlich eine Chance, dass man vielleicht...
Kärnten, glaube ich, oder? Ist gleich.
Ah ja, Kärnten kommt. Und da gibt es noch keinen Nachfolger des Landeshauptmanns so richtig.
Nein, ganz und gar nicht. Also die SPÖ ringt noch darum, ob Philipp Kocher das Amt als Klubobmann
im Bund aufstellen soll. Verzeihung, ich habe jetzt in Dorfstetten, der erste FPÖ-Ortschef im Bezirk Melk, und der ist wirklich schön in Dorfstetten. Wann sie es noch schauen wollen, Google.
Ich setze mir meine Brille auf.
Wir stellen Ihnen das Bild der Neuen in die Shownotes rein. Ist ein schöner Kerl.
Ja, komm, jetzt wollen wir nicht zu sehr lachen,
wir wollen jetzt nicht in Lookism verfallen, wie man auf Vogisch sagt, aber...
Also eine anständige Ehefrau hätte ihm erstmal die Krawatte gerichtet, den Hemdkragen runtergezogen, das Sakko gerade gezogen.
Und das Sakko ohne Motorlöcher.
Und die Haare angelegt. Aber gut, man fängt immer klein an.
Ja, Sie sehen es. Es ist einfach schmerzhaft, wenn man sich mit österreichischer Innenpolitik beschäftigt. Andererseits passt es zu diesem Karfreitag, an dem Sie uns heute hören durften.
Wir haben das Thema Sicherheit noch nicht angesprochen, was ja auch in Wien im Wahlkampf eine riesen Rolle spielt. Und Ludwig macht ja immer damit Wahlkampf, dass er sagt, Wien ist die lebenswerteste Stadt. Finde ich auch. Ich lebe wirklich richtig gerne hier. Lieber hier als in München, muss ich jetzt mal gerade gegen München sagen. Aber was ich wirklich absurd finde, ist dieses Gefühl, dass einem immer offeriert wird, dass man hier nicht mehr auf die Straße gehen könne, nicht mit dem U6 fahren würde. Ich fahre ständig mit der U6. Problem. Neulich habe ich auf einer Veranstaltung einen wirklich wohlhabenden, gut gebildeten älteren Herrn kennengelernt, der mir wirklich im Brustton der Überzeugung sagte, dass seine beiden Töchter, beide um die 40, beide auch sehr wohlhabend, beide mit großen Wohnungen in der Nähe des Naschmarktes, abends nicht mehr über den Naschmarkt gehen oder auch nicht mehr über die Wienzeile gehen, weil sie so panische Angst vor Messerstechern und kriminellen Banden haben. Und ich habe gesagt, ich bin jetzt seit 12 Jahren Tag und Nacht mit dem Fahrrad in der U-Bahn zu Fuß unterwegs. Mir ist noch nie was passiert. Ich kann dieses subjektive Angstgefühl, was zunehmend geschürt wird, wirklich nicht verstehen. Die Zahlen der Kriminellen, der Straftaten sind um 8% zurückgegangen in den letzten Jahren. Das ist auch so ein Themenfetisch. Das ist ein Problem. Und ich weiß, es gibt Orte, wo man mit dem Messerverbot durchgreifen muss und wo das auch nützt. Aber zu sagen, ich kann als 40-jährige Frau nicht mehr auf der Wienzeile spazieren gehen, da fehlt mir das Verständnis.
Das ist sogar dem HC Strache passiert, dass er sich nicht mehr im Prater joggen traut, wenn ich mich richtig erinnere. Da war er noch Parteichef. Also diese, es ist ein beliebtes Genre, oder das ist eigentlich dieser Angstporno ist eine sehr erfolgreiche Methode, nicht nur bei uns. Also auch Trump ist dafür gewählt worden, dass er gesagt hat, alles ist unerträglich furchtbar.
Womit wir wieder bei alles ist Arsch sind.
Ja.
Genau.
Und Angstporno haben wir auch noch gesagt. Liebe Frau Kalwert, ich sage ein ganz, ganz herzliches Dankeschön dafür, dass Sie uns, und ich habe es ja angekündigt, es ist analytische Brillanz, mit der Sie uns da bereichert hat.
Ich weiß nicht, ob ich das heute abgeliefert habe, aber danke für das Kompliment. Das hat jedenfalls Spaß gemacht.
Wir sind in Österreich, wir sind ja das nicht gewohnt.
Ich dachte gerade, ihr lobt, auch wenn es nicht stimmt.
Auch das, ja, aber genau. In dem Fall. Genau,
ja. Nein, diese Hinterfotzigkeit, die gibt es nicht in unserem Podcast, sondern die gibt es einfach in politischen Parteien, wo man sich dann hinterher sagt, na danke für deine ganze Leistung. Aber das werden wir dann am Wahlabend vielleicht noch in Wien der einen oder anderen Tonalität erleben. Mein heißer Tipp ist ja die ÖVP-Wahlparty. Karl, du hast einen tollen Wahlkampf geleistet. Ja. Das wird einer dieser Sätze sein, wo du dir echt fragst, ehrlich, halbiert die Partei, aber...
Wir haben alles gegeben.
Leute, Sie haben ja eigentlich schon abmoderiert, aber ich muss jetzt trotzdem mal sagen, Mara, wenn man ihn sozusagen im Gespräch hört, der ist ja durchaus unterhaltsam. Der wirkt auf seinen Videos immer so unglaublich aggressiv, so ein bisschen Pinscher-mäßig, kämpferisch. Der kann ja auch lustig sein. Also immerhin, ich meine, Wahlparty mit Karl, warum nicht?
Ja, machen wir uns einen Karl... Trotzdem, so ist dann vielleicht das Motto der Wahlparty.
Perfekt. Und damit sagen wir Dank für die Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Woche. Da sind der Herr Maurer und ich vermutlich wieder zu zweit. Manchmal wissen wir nicht, welche Stimmen wir sonst noch in unseren Köpfen hören. Es könnte dann wieder ein bisschen multipler werden.